in einem alten Lied, das ich gefunden habe. Da heißt es in der ersten Strophe: Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christen Glaubensstreit. Ein Lied mit 4 Strophen und ein Lied, was heute Morgen zu unserem Thema passt. Wir sind im Korintherbrief und ich habe mir das 10. Kapitel ausgewählt, weil ich ein Kapitel gefunden habe, was zu mir persönlich spricht und mir immer wieder neue auch Fragen aufwirft. Und ja, ich hoffe, dass wir auf manche dieser Fragen auch heute Morgen Antwort bekommen. Denn Gottes Wort ist dafür da, dass er uns unser Leben korrigiert, wo es nötig ist, uns Schuld zeigt, und die große Vergebung ist auch da. Sie saß bei mir im Wohnzimmer, eine Frau mittleren Alters aus unserem Dorf. Einige Wochen vorher hatte ich die Datei von all den Menschen durchgesehen, die einmal einen wunderbaren Anfang mit Jesus gemacht hatten. Wir wissen, in den 80er Jahren hatten wir sehr gesegnete Stunden und Evangelisationstage hier, wo viele, auch gerade junge Menschen, zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und diese Frau saß bei mir im Wohnzimmer, wir hatten was Geschäftliches zu miteinander zu reden, und ich fragte sie dann: Du, ich habe deinen Namen in unserer Gemeindekartei gefunden, wie sieht denn dein Leben heute aus? Wie gehst du denn heute deinen Weg mit diesem Jesus, mit dem du doch mal so einen guten Anfang gemacht hast? Und sie konnte mir dann nur sagen: Ja, ich bete auch heute noch. Aber ich merkte, diese Glaubensfreude, die sie früher einmal hatte, die war nicht mehr da. Schade. Und immer wieder, wenn ich das lese oder darüber nachdenke, dann fällt mir auch dieser Text ein. Wenn ich weiter in dieser Kartei blättere, dann finde ich ganz viele Menschen, die heute ganz treu ihrem Glauben leben und Jesus nachfolgen. Die im Verkündigungsdienst stehen, sie haben sich damals in den evangelistischen Veranstaltungen bekehrt, sie sind umgekehrt und Gott hat sie gesegnet und sie sind heute noch wirklich dabei. Und ich finde viele, viele andere, über die ich sehr traurig bin, weil ich nicht mehr weiß, wo sie leben, wie sie ihren Weg gehen, wie sie ihren Glauben leben. Und von einigen weiß ich, sie sind weit, weit weg von Jesus. Die meisten von uns haben einen Führerschein und irgendwann haben wir mal die Fahrprüfung machen müssen. Und ich kann mich erinnern, das Erste, was ich lernen musste, als ich in das Fahrschulauto gestiegen bin, hat der Fahrlehrer zu mir gesagt: Jetzt stellst du erst den Spiegel zurecht, damit du auch richtig nach hinten sehen kannst. Denn der Fahrer, der vor mir gefahren war, der war vielleicht ein bisschen größer oder kleiner, wahrscheinlich größer, und ich musste das erst in Ordnung bringen. Das war für die Fahrt sehr wichtig, dass man auch einen Blick nach hinten hat. Und dass man sieht, welche Gefahren von hinten kommen. Und keiner von euch, der Auto fährt, der möchte auf den Spiegel im Auto verzichten. Das ist wichtig. Obwohl wir in der Bibel ja oft aufgefordert werden, unseren Blick nach vorne zu richten. Aber ebenso wichtig ist es auch, dass wir nach hinten sehen und Gefahren erkennen, die da sind, die uns drohen können. Wir befassen uns ja in den letzten Wochen mit der Gemeinde in Korinth und wir haben schon so manches gehört. Der Apostel Paulus war so begeistert. Dort waren Menschen zum Glauben gekommen und man merkt es ihm gleich am Anfang schon an, wenn er über Gemeinden nachdenkt, wie er sich gefreut hat, dass dort Menschen den Weg zum Glauben gefunden haben. Korinth war eine sehr schwierige Gemeinde, ein sehr schwieriger Ort, würde ich lieber sagen, umgeben von vielen unguten Dingen, die es auch damals wie auch heute gibt. Dort lebten sehr viele Menschen ohne Gott in Vergnügen und machten sich das Leben scheinbar schön. Und diesen Leuten dort in der Gemeinde in Korinth, denen schreibt Paulus nun einen Brief. Es wird dann auch an anderer Stelle im 2. Korintherbrief ein Vers zitiert, wo der Apostel Paulus sagt, das Alte ist vergangen, und Luther, der hat das ein bisschen falsch übersetzt. Er hat nämlich geschrieben, und alles ist neu geworden. Aber alles ist nicht neu geworden. Das weißt du aus deinem Leben und das weiß ich aus meinem Leben. Und mir gefällt die neue Übersetzung sehr gut, wo es heißt, das Alte ist vergangen. Ja, wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann ist die Schuld vergangen. Und es ist auch Neues geworden. Aber noch nicht alles ist neu. Und das zeigt sich sehr deutlich in der Gemeinde in Korinth. Und das macht dem Apostel große Sorgen. Das sind doch Menschen zum Glauben gekommen. In deren Leben ist es doch neu geworden. Wie ist das denn möglich, dass da wieder Streit entsteht? Der eine hält zu Paulus, der andere zum anderen Pastor. Und das ist ja bis heute so. Es hat sich noch nichts geändert. Paulus ist darüber traurig und er stellt es klar. Wir sind alles nur Diener Gottes und ihr seid Menschen, die von Gott gerufen sind. Wer ist der Größte? Und dann habt ihr euch auch gezankt in der Gemeinde und dann seid ihr noch vor weltliche Gerichte gegangen. Schämt ihr euch nicht, musste Paulus den Leuten sagen. Könnt ihr das denn nicht selbst in Ordnung bringen? Und dann auch noch das unmoralische Leben. Wisst ihr, vielleicht manchmal den falschen Blick, da waren Leute, die waren aus tiefer Sünde zum Glauben gekommen. Und die waren nicht von heute auf morgen ganz neu in ihrem Denken. Da musste etwas wachsen, da musste etwas neu werden. Und Paulus sagt, so wie ihr früher gelebt habt, so könnt ihr nicht mehr weiterleben. Wie ihr früher gelebt habt, muss ich doch einiges ändern bei euch, auch im Blick auf euer moralisches Leben. Und er gibt ihnen Maßstäbe, wie man als Eheleute zusammenleben soll, auch Maßstäbe für die Leute, die nicht geheiratet haben. Und so ist der Korintherbrief ein Brief, wo uns viele gute Ratschläge gegeben werden. Und auch noch ein Kapitel über die Freiheit, die wir als Christen haben. Manche waren so ängstlich und sagen, wenn wir irgendwie von diesem Opferfleisch essen, dann werden wir sündig. Und Paulus musste da reinreden und musste manches klarstellen, dass man den anderen auch durch sein Tun nicht verletzt und dass Gott uns eine große Freiheit gegeben hat. Und dann beginnt eigentlich erst unser zehnter Abschnitt. Und der beginnt, liebe Brüder, vergesst nicht. Ich weiß ja nicht, warum er geschrieben hat, liebe Brüder. Wahrscheinlich, weil die Brüder eine besondere Verantwortung hatten in ihren Familien, aber auch in den Gemeinden und Versammlungen. Ich könnte ja auch schreiben, liebe Geschwister. Aber ich denke, die sind auch mit einbegriffen. Liebe Brüder, vergesst nicht, was vor langer Zeit unsere Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Und damit komme ich an unseren Spiegel zurück. Wir dürfen nach vorne sehen und dürfen hoffnungsvoll nach vorne sehen, aber wir müssen auch und dürfen auch zurücksehen, um zu staunen über Gottes unbegreiflich große Taten, die damals geschehen sind. Und in den folgenden Versen erinnert er uns daran und beginnt eigentlich mit der großen Befreiung aus Ägypten. Wieso sollen sie sich da heute noch dran erinnern? Sie sollen einfach neu staunen lernen, wie groß der Gott ist, an den sie glauben. Die große Befreiung aus Ägypten. Und wenn auch schon einige tausend Jahre vergangen waren oder auch hunderte, dann wissen sie sehr genau, und das stellt man bei den Juden bis heute fest, die feiern nämlich bis heute noch ihre Feste, dann wissen sie sehr genau, was damals passiert ist, was Gott in Ägypten getan hat. Er hat sie herausgerettet aus der Knechtschaft. Und wir kennen ja die Vorgeschichte, wie sie nach Ägypten gekommen waren. Aber die Vorgeschichte mit Gottes großen Plänen, die beginnt ja eigentlich schon viel früher. Das war Gottes Wunsch immer wieder. Wir als Menschen, die wir uns so weit von Gott, seiner Liebe und seinen Geboten entfernt hatten, dass Gott einen Weg sucht, um uns zurückzubringen in seine Gemeinschaft. Und er hat immer wieder Menschen berufen, Leute berufen, auch im alten Bund. Mit denen hat er neu begonnen und das ist so gut zu wissen, dass Gott nicht bei aller menschlicher Schuld, auch unserer Schuld, stehen bleibt und damit ist seine Sache zu Ende. Nein, Gott beginnt wieder neu und daran darf man heute hoffen, darauf dürfen wir heute, morgen hier vertrauen. Ganz gleich, wie verfahren eine Lebensgeschichte ist, bei Gott kann man wieder neu beginnen. Und das ist einfach eine wunderbare Botschaft. Er begann mit Abraham, Isaac und Jakob, wisst ihr, und wenn wir dann die Leute sehen, die hier genannt werden, auch Josef, es waren alles Leute, die ihre Macken hatten und die oft Wege gingen, die Gott nicht gefielen. Und trotzdem waren sie Menschen, die letztlich ihre Hoffnung auf Gott setzten, trotz all ihrer Fehler. Und was ist das für eine gute, hoffnungsvolle Botschaft auch für uns. Und diese Segensspuren begannen eigentlich schon viel früher. Und dann Gottes wunderbare Führung. Er führte sie heraus, unter Knechtschaft hatten sie gelebt, Ziegel mussten sie brennen, schwer arbeiten mussten sie und nicht viel hatten sie davon. Und sie haben gestöhnt und Gott angeklagt und waren verzweifelt. Und Gott sagt, ich habe euer Stöhnen und eure Sorgen gehört. Das hat er sehr oft gesagt im Alten Testament. Ich habe das gehört. Ich weiß um eure Nöte, die euch belasten. Wie ist das schön zu wissen, dass wir einen Gott haben, der um all unsere Nöte weiß. Nöte, die wir aussprechen, aber auch Nöte, die wir nur in unserem Herzen haben. Und da könnte jeder sicher von euch auch und so ein kleines Buch schreiben über Nöte. Ja, und dann wird gesagt, Gott führte sie heraus und er gab ihnen auch Wegweisung. Es wird gesagt, er führte sie durch eine Wolkensäule des Tags und eine Feuersäule des Nachts. Sie wussten ja noch gar nicht, wo es hingeht, so wie auch Abraham nicht wusste, wo es hingeht. Aber sie wussten, da ist der Weg, da zeigt uns Gott, da geht's langs. Welch eine Botschaft. Ich wünschte mir auch manchmal so eine Feuersäule. Ich sagen könnte, da geht's langs. Das ist jetzt richtig. Das ist die richtige Entscheidung. Aber wir dürfen uns nicht vergessen, wenn wir den Text lesen, dann stellen wir sehr schnell fest, der Weg ging gerade zum Roten Meer. Das ist doch unbegreiflich. Da führt Gott sein Volk direkt in eine Sackgasse. Haben wir nicht auch manchmal den Eindruck, dass Gottes Weg in die Sackgasse geht? Warum tut er das denn? Es gab doch auch andere Wege. Nein, Gott führt sein Volk an einen Ort, wo sie nicht mehr weiter wussten. Und sie kamen ins Fragen. Und Gott gibt auch die Antwort. Damit ihr erkennt, dass ich der lebendige Gott bin. Das hätten sie nicht erkannt, wenn sie einen großen Umweg gemacht hätten und gar nicht mit dem Wasser in Berührung gekommen wären. Nein, Gott führt sie durchs Meer und wir kennen diese Geschichte des Wunders Gottes, wo Gott sein Volk durchs Meer führt. Ich weiß nicht. Lasst uns diesem Gott doch wieder neu vertrauen, da, wo wir nicht mehr weiter wissen, da, wo ein Riesenmeer von Problemen vor uns steht. Gott weiß seinen Weg. Aber er möchte, dass wir ihm die Ehre geben. Und dann führt er sie da durch. Ihr sollt sehen, dass ich der lebendige Gott bin. Wisst ihr, dann kamen sie am anderen Ufer an und da haben sie einen großen Dankgottesdienst gemacht. Sie haben Lieder gesungen, und die könnt ihr nachlesen in der Bibel, im Buch Mose. Sie haben Lieder gesungen und waren begeistert über Gottes Größe und Gottes Wunder, dass sie das erleben durften. Das hat ihren Glauben und ihr Vertrauen ganz enorm gestärkt. Und ich denke, das ist bei uns nicht anders. Da, wo wir Gott erfahren in unserem Leben, wo wir seine Hilfe erfahren und wo er in unser Leben eingreift, da dürfen wir das wissen. Er stärkt uns den Glauben und wir dürfen mit neuer Kraft weitergehen. Wer könnte nicht aus seinem Leben sagen, dass es Situationen gibt, wo die Kraft scheinbar am Ende ist, aber Gott schenkt neue Kraft. Aber der Weg geht weiter. Sie waren noch längst nicht am Ziel. Eigentlich wäre der Weg gar nicht so lange gewesen, wenn sie Gott vertraut hätten, wie an jenem Tag. Dann wären sie viel schneller am Ziel gewesen. Wisst ihr, und wenn wir den Korintherbrief lesen, dann sagt der Apostel Paulus, das müsst ihr euch alle mal überlegen. Wie hat Gott sein Volk geführt? Und was passiert alles auf diesem Weg? Ja, was war denn das Nächste, was passierte? Kein Brot, kein Fleisch, kein Wasser. Das war das, was sie erlebten. da hatte Gott doch gerade noch so in wunderbarer Weise geführt und gelenkt und sie hatten Gottes Größe erfahren und jetzt waren sie mit ihrer Weisheit schon wieder am Ende. Kein Brot, kein Fleisch. Dann kamen sie zu Mose und da ging es schon los. Wieso hast du uns aus diesem Land geführt? Willst du, dass wir hier in der Wüste sterben? Hatten sie denn ganz vergessen, dass Gott sie führte? Hatten sie die Wolkensäule nicht mehr im Blick? Konnten sie nicht sehen, das ist Gottes Weg? Wir werden wieder ein Wunder erleben. Und sie haben es erlebt. Gott sagt, ich habe euer Klagen gehört. Zu Mose und zu dem Volk. Gott sagt, ich habe euer Klagen gehört. Gott hört unser Klagen. Ich habe euer Klagen gehört. Und Gott gab ihnen alles, was sie nötig hatten. Nicht mehr. Keine Sahnetorten oder sonst was. Er gab ihnen Brot, er gab ihnen das nötige Fleisch und er gab ihnen Wasser. Wisst ihr, und erstaunlich, ich habe da gestern Abend, das kam mir so in den Sinn, da willst du doch mal lesen, ob sie jetzt wieder einen Dankgottesdienst gefeiert haben. Das haben sie nicht getan. Sie haben das, was Gott ihnen geschenkt hat, ganz selbstverständlich angenommen. Ich denke, dass Mose und die führenden Leute schon dankbar waren, dass Gott die Krise beseitigt hat, aber vom Volk hören wir wenig. Dankbarkeit. Kann sie Gott von uns erwarten? Wir gehen in unsere Geschäfte, wir kaufen, wozu wir Lust haben. Früchte aus Italien, aus Israel, aus Griechenland, aus Holland. Ich habe mir mal so eine Werbeseite angeguckt. Da waren auf einer Seite 6 oder 7 Produkte aus anderen Ländern. Und wir können sie kaufen vor der Tür. Ob uns das noch dankbar macht? Meine Eltern, sie haben mir erzählt, dass nach dem Krieg, als es wirklich arm war, die Leute aus den Großstädten in unsere ländliche Gegend kamen und sie kamen an die Türen. Was wollten sie denn? Nur eine Kartoffel. Ich denke, ein Punkt, worüber wir nachdenken dürfen. Ja, und dann unterbricht der Apostel Paulus diesen Text hier. Er sagt und schreibt es der Gemeinde, Gott hatte an den meisten, weil sie schon so mürrisch waren, keinen Wohlgefallen mehr, sodass sie in der Wüste umkamen. Ist natürlich jetzt schon vorgegriffen, der Text. Da ruft Gott Menschen aus der Knechtschaft heraus und muss sagen, er hat an den meisten jetzt keinen Gefallen mehr. Was hat sich denn da geändert? Gibt's das denn überhaupt? Gerettet aus Ägypten und doch verloren? Gerettet aus Ägypten und nicht ans Ziel gekommen? Und ich denke wieder an die Menschen, die einmal klar ihren Weg mit Jesus begonnen haben. Kann man denn als Christ überhaupt verloren gehen, wenn man sich einmal für Jesus entscheidet? Diese Frage beschäftigt schon Generationen. Kann man als Christ wieder verloren gehen? Als Christ sicher nicht, aber den Weg, den wir mit Jesus gehen sollen, den können wir verlassen, leider. Ja, aber wie ist es denn zu verstehen mit den schwierigen Bibelversen? Das sagt Jesus doch selbst, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben und kein Mensch, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Toll, oder? Das ist das, was wir gern hören wollen, das, was wir brauchen. Aber gibt es da nicht auch noch andere Stellen in der Bibel? Zum Beispiel dass Jesus sagt, halte, was du hast, damit niemand deine Krone bekommt. Was heißt das denn jetzt? Widerspricht sich die Bibel? Widerspricht sich Jesus? Ich möchte es an einem Bild, einem ganz einfachen Bild klar machen. Der Vater geht mit zwei Kindern spazieren. Früher, wenn man so Heu gemacht hat, dann hat man oft so eine Bohle gehabt, so ein Brett, das hat man über die Bach gelegt, über das Wasser und dann ist man drüber gegangen, weil nicht überall Brücken waren. Und der Vater ist mit zwei Kindern unterwegs, von dem einen Kind weiß er, das ist sehr mutig, treibt es manchmal auf die Spitze. Und das andere Kind ist sehr ängstlich. Was macht der Vater jetzt? Nun, zu dem übermütigen Kind sagt er dann, pass auf, du könntest ins Wasser fallen. Nimm dich zusammen, geh ruhig über das Brett. Und was sagt er zu dem anderen? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin hier, ich helfe dir. Was will denn der Vater? Er will in beiden Fällen das Gleiche. Er will, dass die Kinder sicher ans andere Ufer kommen. Und so ist es zu verstehen, so verstehe ich die Bibelstellen, die manchmal so schwierig sind. Dem einen muss er sagen, halte, was du hast, damit niemand deine Krone bekomme. Und der gleiche Herr, der sagt auch ein paar Verse weiter, in der Offenbarung finden wir das, wo du nicht umkehrst von deinem falschen Weg, das sagt ja einer gläubigen Gemeinde, werde ich deinen Namen austilgen aus dem Buch des Lebens. Das ist für mich ein schrecklicher Satz. Ich werde deinen Namen austilgen aus dem Buch des Lebens. Nun, ich wünsche mir, dass Gott zu uns spricht und uns das sagt, was für uns gerade wichtig ist. Ja, und der Text geht ja noch weiter. Ich lese jetzt ein paar Verse aus dem Korintherbrief. Was sich wieder auf die Leute von damals bezieht, da heißt es, diese Ereignisse, so schreibt er an die Korinther, sind für uns ein warnendes Beispiel, damit wir nicht wie sie, wie es in der Schrift heißt, sie setzten sich, um zu essen und zu trinken, feierten ein rauschendes Fest. Auch auf Unzucht dürfen wir uns nicht einlassen, wie einige von ihnen es taten, und dadurch an einem Tag den Tod von 23.000 Menschen von ihnen dürften, Moment, Tag an dem Tod 23.000 Menschen verursachten. Auch dürfen wir Christus nicht herausfordern, wie manche von ihnen es taten und dann an Schlangenbissen starben. Und murrt nicht wie einige von ihnen, denn darauf schickte der Herr Gott seinen Engel des Todes, um sie zu vernichten. Diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie würden für uns, die wir am Ende der Zeit leben, als Warnung aufgeschrieben. Dazu müsste man eigentlich gar nichts mehr sagen. Das ist so klar ausgedrückt und so klar formuliert. Aber der Weg ging ja weiter durch die Wüste. Und da gab es die Moabiter, mit denen sie in Berührung kamen. Da lebten ja Menschen überall. Es gab die Moabiter, die Gottes Gesetz nicht kannten. Und vor allen Dingen lebten sie in vielen unmoralischen Dingen. Wisst ihr, dann heißt es in der Bibel, das kann man alles in den Mosebüchern vorlesen, man setzte sich hin, man feierte, man hat sich gegenseitig eingeladen und es dauerte gar nicht lange, dann hat man auch deren Götter angebetet, es waren ja auch Menschen. Und Gott wollte das nicht. Gott hat sehr deutlich gesagt, diesen Weg sollt ihr nicht gehen. Das ist schon eine Gefahr für uns als Menschen, dass wir auch schon mal nach Dingen schielen, die nicht gut für uns sind. Und Gott sagt, haltet euch fern davon. Die Moabiter sind bis heute nicht ausgestorben. Deren Lebensziele, die gibt es auch heute noch. Und in dieser Welt, wo wir zusammen auch mit Moabitern leben, da müssen wir schon unseren Weg finden. Da müssen wir schon uns an Gottes Ordnungen und Gesetze halten. Wisst ihr, und Gott hat uns Ordnungen und Gesetze gegeben. Und es ist schlimm für uns, wenn wir diesen Weg verlassen. Und ich kann mich an viele Menschen erinnern, da hatte ich große Bedenken, wenn sie manches so entschieden haben in ihrem Leben. Und ich habe auch so manche Not gesehen, die dadurch entstanden ist. Ein Pastor in der Schweiz sagte, ich hatte einen guten Freund und ich wusste, er ist leidenschaftlicher Fotograf und ein Tierliebhaber. Ich wollte ihm eine Freude machen und habe gesagt, wir gehen jetzt mal in den Zoo. Da ist er mit seinem Freund in den Zoo gegangen. Natürlich, das Anziehendste im Zoo sind natürlich die großen Raubtiere, die zu beobachten, sie zu fotografieren. Nun, der Freund war begeistert. Die großen Raubtiere waren eingesperrt in einen stabilen Zaun. Und dann gab es noch einen zweiten Zaun. Da durften die Besucher hin, bis zu dem zweiten Zaun. Man konnte den zweiten Zaun übersteigen. Aber man durfte es eigentlich nicht. Und dieser Pastor sagt, mein Freund hat es aber dann doch gewagt. Er wollte noch bessere Bilder von den Raubtieren machen. Und er sagt, im unbewachten Augenblick habe ich ihn am Kragen gepackt und zurückgezogen, weil ich gesehen habe, dass der Tiger hinter den Gittern schon seine Tatze ausstreckte. Und das war mir einfach so ein ergreifendes Bild. Gott gibt uns Ordnungen für unser Leben. Und an diese Ordnung dürfen wir uns halten, weil Gott es gut mit uns meint. Das Volk Israel hat sich oft nicht an diese Ordnungen gehalten und nicht an Gottes Gebote gehalten. Und bis heute gibt es Menschen, die über den Zaun steigen. Der Tiger kann nicht raus. Er kann dich aber sehr verletzen, wenn du über den Zaun steigst. Ich kenne eine Menge Menschen, die verletzt sind, weil man den Zaun, den Gott aufgestellt hatte, nicht berücksichtigt hatte, ihn überstiegen hat. Ja, es kann sein, dass das gut geht, es muss aber nicht sein. Und hinter diesem Zaun gibt es eine Menge Tränen, da gibt es Verletzungen und Sorgen und Schuld und Sünde. Gott möge uns helfen, uns bewahren, hinter dem Zaun zu bleiben, den Gott für uns aufgestellt hat. Das Volk Israel ist über den Zaun gestiegen. Bei den Moabitern war es auch schön. Und sie haben die Quittung erhalten von Gott. Es ist nicht immer so ganz einfach, Gottes Weg in unserem Leben zu erkennen. Aber es gibt Dinge, die Gott uns ganz klar in seinem Wort sagt, wo er uns hilft, auch Dinge für uns zu entscheiden, die gut oder schlecht sind. Dass es in der Gemeinde zu allen Zeiten auch Menschen gegeben hat, die das, was Gott gesagt hat, sehr locker gesehen haben, die gibt es bis heute. Da stehe ich in Wissenbach bei der Firma Weg am Tresen, um einige Werkzeuge abzuholen. Kommt ein älterer Herr, stellt sich neben mich, gibt mir die Hand. Ich kenne ihn schon viele Jahre. Wir haben uns kurz begrüßt, ein paar Worte gesagt und sagte zu mir, wie war das noch? Ist deine Frau nicht wo irgendwann gestorben? Ja, sage ich, das ist schon ein paar Jahre her. Hast du denn wieder geheiratet? Nee, sage ich, ich denke, dass ich mich da auf meinen Gott verlassen kann, dass der mich auch führt und mir zeigt, wie es in meinem Leben weitergeht. Dann sagt er, hast du denn wenigstens eine Freundin? Da fiel mir zunächst einmal die Sprache weg. Und dann sage ich, das hatte ich aber nicht von dir erwartet, dass du mir so eine Frage stellst. Was denkst du eigentlich von mir? Und dann sagt er einen Satz, den werde ich nie vergessen. Meinst du, der da oben würde sich für ein Papier vom Standesamt interessieren? Ich war geschockt. Nicht geschockt, weil der Mann das gesagt hat, sondern ich war geschockt, weil das ein Mann war, der schon 60 Jahre in der Gemeinde aktiv war. Ich hatte keine Worte mehr. Ich bin nach Hause gefahren, ich bin mit der Sache gar nicht so richtig fertig geworden. Und mir ist klar geworden, man kann auch mitten in der Gemeinde leben und eine total falsche Sicht von Dingen haben, die Gott uns verboten hat. Wisst ihr, nun sind wir ja fast schon am Ende des Textes hier. Es gibt da noch einiges zu erzählen. Ich habe euch vor längerer Zeit schon mal so eine Geschichte erzählt aus meinem Familienkreis, Elternhaus meiner Mutter. Da waren früher ganz viele liebe Menschen. Da war Jesus die Mitte im Haus. Da war wirklich Gottes Segen sichtbar. Ich kann mich als Kind erinnern, vielleicht war ich 8 oder 10 Jahre, da wurde gesungen, da traf sich der Gitarrenchor. Da war ein richtig gutes geistliches Klima. Ja, das ist nicht so geblieben. Meine Cousine ist dann auch über den Zaun gestiegen. Lernte einen Mann kennen, der nichts von Jesus wissen wollte. Ja, sie lernte ihn auf der Kirmes kennen. Und dann ging es meiner Ansicht nach nur noch abwärts. Und da, wo Jesus einmal die Mitte war, wurde später nur noch Flaschenbier verkauft. Und der Alkohol hat die ganze Familie zerstört. Nur mal eben über den Zaun steigen. Es kann schlimme Folgen haben. Aber nun sind wir ja heute Morgen nicht hier die, die das alles so im Griff haben. Vielleicht sind wir auch schon mal über den Zaun gestiegen, wo Gott uns Grenzen setzt. Vielleicht haben wir auch schon mal so gelebt. Wisst ihr, und dieser Text endet eigentlich in einem wunderbaren Vers. Da heißt es, wer sich für standhaft hält, das schreibt Paulus den Leuten in Korinth, wer sich von euch für standhaft hält, der soll sehr wohl aufpassen auf sich. Der kann ganz, ganz schnell auf die Nase fallen. Wisst ihr, und deshalb ist das so wichtig, dass wir bei Jesus bleiben. Und immer wieder fragen, Herr, ich habe jetzt diese Entscheidung zu treffen. Ich weiß nicht, soll ich Ja oder Nein sagen? Was soll ich tun? Wie soll es weitergehen? Einfach warten. Auch wenn die Wolkensäule vielleicht vor einem undurchdringlichen Meer steht. Gott hat gute Gedanken über mein und dein Leben. Lasst uns daran festhalten. Wie habe ich am Anfang gesagt? Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christen-Glaubensstreit. Das wollen wir festhalten. Ich möchte noch mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du ein so treuer Gott bist. Aber wir merken, du bist auch ein heiliger Gott, der uns Maßstäbe für unser Leben gibt. Und wir sehen, wie dein Volk versagt hat und wie sie eigene Wege gegangen sind, wie sie in Sünde gelebt haben, Herr. Und wir sehen die Folgen, wir sehen sie bis heute. Hab du herzlichen Dank, dass du ein Gott bist, der Gnade schenkt. Auch da, wo wir den Zaun überschritten haben, Herr, du bist da und wir dürfen zu dir kommen, weil du ein Gott bist, der uns kennt mit all unserer Schwachheit und uns versteht. So wollen wir weiter unseren Weg mit dir gehen. Halte uns ganz fest bei dir, damit wir dieses wunderbare Ziel alle erreichen. Und ich möchte für die Menschen beten, die weggegangen sind, die ihren eigenen Weg gehen, die einmal hier bei uns waren. Vater, geh ihnen nach, lass niemand verloren gehen. Und so wollen wir uns ganz neu unter deinen Segen stellen und einfach bei dir bleiben, schenke uns jeden Tag die Kraft dazu. Wir ehren dich und loben dich und danken dir für deine Treue. Amen. Ja, und ich sehe den Horst da hinten sitzen. Horst, es freut mich, dich hier zu sehen heute Morgen. Wir haben für dich gebetet und für deine Situation. Schön, dass du heute Morgen hier sein kannst.